Ja, Gemeinschaft unter dem Kreuz. Darum geht es, das gibt es tatsächlich. Ich lese uns aus Johannes 19. Als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er: Das ist nun deine Mutter. Der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, hängt am Kreuz. Angeschlagen mit Nägeln durch Hände und Füße. Das Kreuz ist hoch aufgerichtet auf dem Hügel Golgatha vor Jerusalem. Es hat viele Menschen, die da stehen, eine Menschenschar, die dabei sind. Es hat links und rechts wie ein Verbrecher, ist gekreuzigt. Und unterhalb ist eben diese Menschenmenge. Zu dieser Menschenmenge gehört die religiöse Elite, die ihn ans Kreuz gebracht haben. Sie spotten. Sie sagen: Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herunter, dann glauben wir dir. Da stehen aber auch die Gaffer, die wollen einfach sehen, wie dieser populäre Mann leidet, der vorher immer so souverän war. Sie wollen das einfach sehen. Aber andere waren ganz ehrlich von Jesus angezogen. Und sie stehen da und sind schockiert und fassungslos, was sie sehen. Sie können es nicht fassen, was sich vor ihren Augen abspielt. Bis jetzt war es immer so, wo Jesus aufgetaucht ist, da ist Gemeinschaft entstanden. Zuerst die Gemeinschaft der 12 Jünger, dann auch eine Gruppe um ihn herum, die immer größer wurde, zwischendurch ziemlich große Schar, die mit ihm gezogen ist. Aber je näher sein Weg Richtung Golgatha kam, desto kleiner wurde diese Gruppe. Und letztlich haben sogar seine eigenen Freunde ihn verlassen. Und so hängt er allein und verlassen an diesem Kreuz. Aber warum hängt er eigentlich da? Was hat er gemacht? Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen zu helfen. Wir Menschen, wir haben die Gemeinschaft mit Gott verloren. In Römer 3,23 heißt es: Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle Menschen. Wir haben quasi durch unsere Sünden wie eine Mauer zwischen uns und Gott aufgerichtet. Und diese Mauer trennt uns vom heiligen Gott, vom lebendigen Gott, und wir können keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wir können noch viel sagen: Ja, ich spreche mit Gott. Und wenn diese Mauer da ist, dann kommen diese Gebete nicht bei Gott an. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Und Sünden sind zum Beispiel, wenn wir lügen. Es gibt ja auch so die Notlüge. Ja gut, die ist dann erlaubt. Nein, vor Gott ist eine Notlüge auch eine Lüge. Oder Sünden können auch sein, dass wir schlecht reden über andere, böse Gedanken haben. Aber vor allem ist Sünde, wenn wir den Eindruck haben, ich will mein eigener Gott sein. Ich vertraue Gott nicht, ich will selber über mein Leben so bestimmen. Und diese Dinge trennen uns von Gott jetzt und führen letztlich in die ewige Trennung, in die ewige Verlorenheit, wie es die Bibel sagt. Und Gott liebt uns. Und er will nicht, dass wir getrennt sind von ihm, weder jetzt noch in Ewigkeit. Und darum ist er gekommen, um uns zu helfen. Darum ist Jesus vor rund 2000 Jahren in Bethlehem zur Welt gekommen. Als Sohn der Maria, gezeugt vom Heiligen Geist. Er ist dann im Norden von Israel in Nazareth aufgewachsen und mit etwa 30 Jahren begann er seinen öffentlichen Dienst als Rabbi. Er begann, die Menschen zu lehren, ist aufgestanden und hat gesagt: Kehrt um, tut Buße, kehrt um zu Gott und er ist euch der Weg in den Himmel. Er rief die Menschen zur Umkehr. Und damit diese Umkehr für uns Menschen möglich wurde, musste er stellvertretend als Opfer für uns sterben. Und was das heißt, haben die Juden ja zur Zeit vom Alten Testament noch und nöcher erlebt, weil sie mussten ja Tieropfer bringen als stellvertretendes Opfer für ihre eigene Schuld. Und jetzt kommt Jesus als das eigentliche Opfer. Er hat das Gericht auf sich genommen, das wir verdient hätten wegen unserer Schuld. Und darum ließ er sich ans Kreuz nageln, damit er uns helfen kann. Und es ist auch schon irgendwie ein krasser Gedanke. Wir haben vorher auch noch gebetet, jemand hat das erwähnt, er hätte ja runtersteigen können. Das wäre ohne Probleme möglich gewesen. Und wie schwer war das für ihn, es nicht zu tun? Ich meine, wenn du eine heiße Pfanne anrührst und es brennt, ja, du laufst sofort los. Aber wenn du freiwillig, also das machen wir nicht, wir haben auch keinen Grund, um freiwillig dran zu bleiben. Aber Jesus war das ja irgendwo genau so. Er blieb dort, weil er wusste, hey, ich liebe die Menschen. Ich will nicht, dass sie von mir getrennt sind. Ich will ihnen eine Möglichkeit geben, zu Gott zurückzufinden. Darum bleibe ich. Das muss gewaltig gewesen sein. Ein unfassbarer Akt der Liebe. Und darum ist auch diese rote Rose, steht für Karfreitag. Hinter Karfreitag steht Gottes Liebe zu allen Menschen. Und er hat ja das getan, als wir noch nichts von ihm wissen wollten. Als wir vielleicht, er war uns total egal. Jesus wurde auch ausgepeitscht. Sein Rücken war zerrissen. Ärzte gehen davon aus, dass Jesus hohes Fieber hatte durch diese Wunden. Nägel gingen durch die Handgelenke, wo man besonders viele Nerven hat. Und damit er am Kreuz atmen konnte, musste er sich auf die angenagelten Füße stützen und hatte brutale Schmerzen. Er hing 6 Stunden am Kreuz. Nach etwa 3 Stunden wurde es plötzlich finster. Es wurde mega dunkel, einfach so mitten am Tag. Und das war eigentlich das Zeichen, also war 3 Stunden lang dauerte diese Finsternis etwa. Und da begann die größte Strafe, die Jesus auf sich nehmen musste, nämlich Gott Vater musste sich von seinem geliebten Sohn trennen. Jesus musste auch die Gottesferne auf sich nehmen, die wir ja für unsere Schuld verdient hätten. Und das war die größte Qual. Denn Jesus ist ein ewiges Wesen, Gott Vater ewig. Und die waren in Ewigkeit nie getrennt. Da kam nie nur ein kleines Stäubchen an Einigkeit dazwischen, das kann man sich nicht vorstellen. Das war die Einigkeit pur. Und jetzt bricht sich der Vater los vom Sohn. Das war die Katastrophe. Oder? In dem Moment hat sich Gott eigentlich selber zerbrochen, ein Stück weit. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, hat sich zerbrochen, dass es überhaupt geht. Es geht. Für uns. Stellt euch mal vor, was Jesus auf sich genommen hat für dich, für uns. Und Jesus hat das dann auch ausgedrückt am Kreuz, als er geschrien hat, Eli, Eli, lema sabachthani. Und das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war jetzt nicht unbedingt wörtlich gemeint, er wusste es ja, aber es war der Ausdruck von tiefem Schmerz, das war die größte Strafe und dann ist er gestorben. Jesus hat am Kreuz ein unfassbar großes Werk vollbracht. Und ich finde jetzt die ganz wichtige Frage, wie wird denn dieses Werk im Leben eines Menschen wirksam? Wie profitiert ein Mensch davon? Wenn er einfach weiß, dass es passiert ist, wenn er es mal gehört hat. Nein, die Bibel sagt, dass wir vor ihm hinstehen müssen und zu unserer Schuld stehen. Dass wir das eingestehen, dass wir vor Gott versagt haben. Und dann vergibt und reinigt er uns durch und durch. Er reinigt uns. Und am dritten Tag passierte ja dann das größte Wunder, dass Jesus den Tod besiegt hat. Darauf freue ich mich jetzt schon, auf Ostersonntagmorgen, dass wir den Auferstandenen feiern dürfen. Aber wisst ihr was, eigentlich ist jeder Sonntag eine kleine Osterfeier. Das ist so, aber übermorgen ist es noch speziell natürlich. Und darum müssen wir Menschen, wenn wir das profitieren wollen davon, müssen wir Jesus einladen, komm in mein Leben. Ich brauche dein Leben, mein eigenes Leben hat versagt. Komm du jetzt in mein Leben. Und wenn wir das tun, werden wir geistlich von Neuem geboren und somit ein Kind Gottes. Und wer das tut, kommt in diese neue Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. In diese Gemeinschaft kommen wir nicht aus uns heraus. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du der beste Mensch sein, der je gelebt hat. Du kommst nicht hinein in diese Gemeinschaft. Dahin kommt man nur durch Jesus Christus. Und darum ist er an Karfreitag gestorben. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, also wo wir ohne Jesus da hineingekommen kommen könnten, dann hätte er nicht sterben müssen. Das war nicht so lustig für ihn. Also das hat er nur gemacht, wenn es wirklich nötig war. Die große Menschenschar war Zeuge von dieser unfassbaren Tat, aber sie erkannten es nicht. Sie sahen zwar, was da passierte, aber sie checkten nicht, was dahinter steht. Sie sahen in Jesus vielleicht einen besonderen Menschen. Sie sahen in ihm vielleicht auch einen Gotteslästerer, einige, oder? Aber nicht den Retter der Welt. Und jetzt kommt unser Bibeltext und zeigt uns zwei Personen, die da aufstehen, aber die haben den Retter gesehen. Maria und Johannes. Der Bibeltext setzt nun wie einen Tunnelblick auf und blendet die sabbernde und spottende Masse links und rechts aus. Jetzt sehen wir nur noch Maria und Johannes, dann mitten der Menge. Maria, die Mutter, die mit ihrem Sohn mitleidet, und Johannes, den Jünger, den Jesus ganz besonders lieb hatte. Und die beiden stehen da, schockiert und hilflos. Hilflos. Es ist die Gemeinschaft der Hilflosen, die beiden. Was wollen sie tun? Sie haben keine Chance, irgendetwas zu tun an dieser Not. Gar nichts. Sie sind die Hilflosigkeit in Person. Unter dem Kreuz von Jesus stehen die Hilflosen. Das ist heute auch noch so. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer ist zwischendurch gerne mal hilflos? Es würde wahrscheinlich niemand aufstrecken. Also ich bin gar nicht gerne hilflos. Wir sind gerne aktiv, wir haben es gerne im Griff. Wer ist schon gerne hilflos? Wir würden auch vielleicht gerne etwas tun, das uns vor Gott annehmbar macht, dass Gott sagt, du bist ein toller Mensch, du kannst zu mir kommen. Das gibt es nicht. Die Hilflosen stehen vor dem Kreuz und sagen, Jesus, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Hilf du uns. Und das ist genau die Haltung, die richtig ist. Vor dem Kreuz, wir haben es gesehen, stehen die Spötter, es stehen die Gaffer und es stehen die Hilflosen. Mehr gibt es nicht. Zu welchen von diesen drei Gruppen gehörst du? Oder möchtest du gehören? Nur die Hilflosen werden die Frucht des Sterbens von Jesus genießen. Sie werden wahrhaft Ostern feiern, die Auferstehung des Herrn, leibliche Auferstehung des Herrn, leiblich. Es heißt im Text, als Jesus seine Mutter neben dem Jünger stehen sah, den er besonders lieb hatte. Und das ist schon auch speziell. Ich meine, überlegt mal, wo Jesus ist. Er ist ja die Person in ganz Israel. Es gab wahrscheinlich niemanden, der so bekannt war wie er, vielleicht noch der Hohepriester. Und alle sind sie da und starren ihn an. Und ja, einige spotten und sabbern und sind gemein. Und er weicht ihren Blicken nicht aus. Und weil er das tut, sieht er Maria und Johannes in dieser Menge drin. Sogar jetzt schaut er in seiner Liebe weg von sich selber. Also wenn er einmal im Leben Grund genug gehabt hätte, zu sagen, weißt du was, jetzt kann ich mal nicht auf andere schauen, es tut mir so leid, jetzt geht es mir so schlecht, ich muss für mich schauen. Mein Vater im Himmel hat sich von mir getrennt. Ich weiß gar nicht, wie schlecht es mir jetzt geht. Ich kann leider jetzt nicht mehr. Jeder hätte das verstanden. Und trotzdem hat er es nicht gemacht. Hat in die Menge hineingeschaut. Sogar jetzt kümmert er sich um andere. Und ich glaube, hier können wir uns auch ein Stück weit versuchen, etwas abzuschneiden von dieser Selbstlosigkeit von Jesus. Wie schnell schauen wir auf uns in einer Begegnung drin? Wie rasch geht es darin dann vor allem um meine Bedürfnisse, um meine Herausforderungen, meine Nöte? Und das hat ja auch Platz, absolut. Aber es ist eben auch gut, wenn es auch umgekehrt ist. Wie oft fragen wir vielleicht auch, wie geht's dir? Und wir wollen auch gar nicht genau wissen, wie es dem anderen in die Tiefe hineingeht. Sonst ist es vielleicht mehr eine Floskel. Also das passiert mir übrigens auch. Aber manchmal merke ich dann auch, ich glaube, der Person geht es nicht gut. Und dann frage ich nochmal nach und ich zeige, hey, ich meine es wirklich ernst. Dann sieht Jesus seine Mutter und sagt zu ihr, Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu Johannes, das ist nun deine Mutter. Was meint er damit? In der aktuellen Situation werden Beziehungen zerrissen. Jesus stirbt. Da ist eine Beziehung am Zerreißen, unabwendbar. Aber im gleichen Augenblick entstehen neue Beziehungen, eine neue Verwandtschaft unter dem Kreuz. Die Mutter bekommt einen neuen Sohn, der Sohn bekommt eine neue Mutter. Jesus schuf diese neue, enge Verwandtschaft. Und warum? Warum tat er das? Nun, damals gab es keine Altersvorsorge, Krankenkasse, sozialen Einrichtungen gab es alles nicht. Das war die Familie, die sich gegenseitig getragen hat. Also die hat all diese Funktionen übernommen. Das waren Großfamilien auch, wo man füreinander geschaut hat. Und darum war es existenziell, dass man in seiner Familie drin war. Aber bei Maria war das ja nicht das Problem. Sie hatte neben Jesus noch 4 weitere Söhne und mehrere Töchter, die auch diese Aufgabe übernehmen konnten. Außerdem war Jesus jetzt ja 3 Jahre als Wanderprediger unterwegs und konnte ja diese Aufgabe auch nicht ausführen. Somit hat sich ja durch den Tod von Jesus bei Maria nichts geändert in dieser Sache. Es ging Jesus also nicht um die äußere Fürsorge für seine Mutter. Warum also bindet der sterbende Jesus die beiden zusammen, den Jünger und seine Mutter? Unter dem Kreuz entsteht eine neue Art von Gemeinschaft, etwas ganz Neues. Das hat es in dem Sinne vorher noch nicht gegeben. Die Gemeinschaft in Christus. In Christus. Maria und Johannes waren nicht verwandt, aber ihre gemeinsame Verbindung zu Jesus hat sie zusammengebracht und in Art wie verschmolzen, verbunden. Karfreitag schafft neue Beziehungen, neue Gemeinschaft. Und so ist es auch heute noch. Alle, die unter dem Kreuz stehen und die Vergebung von Jesus angenommen haben, die werden auf eine, man kann schon sagen, auf eine wunderbare Weise verbunden. Da entsteht etwas ganz Neues, eine Familie, eine neue Familie. Hebräer 3,6, dort steht, sein Haus sind wir. Wir sind das Haus gemeinsam, nicht alleine, gemeinsam sind wir das Haus von Jesus Christus. Und zwischen uns sind ewige Bande entstanden, ewige, die lösen sich nicht auf, oder? Und in gewisser Weise sind diese Bande sogar tiefer als Blutsverwandtschaft, kann man sich manchmal fast nicht vorstellen. Aber es hat wie eine andere Dimension noch drin. Wir sind die Familie von Jesus. Und wenn wir uns anschauen, können wir uns fragen, ja, was ist es denn, was uns verbindet? Sind es die gemeinsamen Hobbys, Interessen für Reisen oder was auch immer, Motorräder, Beruf? Da finden wir mehr oder weniger Übereinstimmung. Aber was uns verbindet, ist die Sicht, die Überzeugung. Nicht die Überzeugung, die Tatsache. Jesus ist unser Leben. Er lebt in uns und er verbindet uns ewig. Wir werden gemeinsam die Ewigkeit im Himmel verbringen. Und darum muss ich ganz offen sagen, finde ich es ziemlich schlimm, wenn Christen miteinander Probleme haben und nicht mehr reden können. Wie wollen sie dann die Ewigkeit verbringen zusammen? Wow. Also ich würde jetzt das Ganze schon bereinigen, das kann man nämlich. Der Heilige Geist hilft uns dabei, auch Brüder und Schwestern können helfen. Und es gibt so viel, dass der Heilige Geist erneuern kann und heilen kann, wenn man sich getraut, daran zu gehen. Also was uns von Vereinen unterscheidet, ist also, dass wir nicht die Begeisterung für Fußball teilen oder Lismen oder Küngeli züchten oder Musik oder irgendetwas, das kann auch da reinspielen, aber was das Entscheidende ist, Jesus Christus ist unser Retter und unser Herr. Die Gemeinde, wir sind ein zusammengewürfelter spannender Haufen, das ist ein bisschen despektierlich, wir sind ein Haufen, ja, okay. Wir sind ein Haufen von Menschen, wir haben die gleiche Identität, nämlich Christus in uns. Wegen dem sind wir aber trotzdem unter Umständen sehr verschieden. Und diese Gemeinschaft entsteht also nicht durch irdische Gemeinsamkeiten, sondern sie entsteht unter dem Kreuz. Entweder entsteht sie unter dem Kreuz oder dann entsteht sie gar nicht. Die Vereinigung von Menschen ist rein menschlich eben gar nicht immer so einfach. Wir können uns manchmal schon ein bisschen gegenseitig herausfordern, also vielleicht auch ganz unabsichtlich, aber ein bisschen triggern, dass es schwierig wird. Vielleicht ist mir auch jemand einfach unsympathisch. Es gibt es einfach, da kannst du ein Stück weit wie nichts dafür, es ist einfach so. Oder jemand ignoriert dich vielleicht immer wieder und du denkst, hallo, der schon wieder. Oder jemand fordert dich heraus mit gewissen Aussagen, provoziert vielleicht auch. Und doch hat Gott uns als geistliche Familie zusammengefügt. Und er will sich ja darin auch zeigen. dass das funktioniert und dass Menschen sich verändern und sich annähern können, das zeigt dann auch, wie gut Gott ist. Ich meine, zwei, die sich sowieso schon gut verstehen, da ist ja nicht mehr erstaunlich, wenn die es gut haben. Aber wenn man unterschiedlich ist. Und gerade in dem Punkt habe ich auch schon gemerkt, es tut so gut, miteinander Zeit zu verbringen. Vielleicht zusammen zu arbeiten, irgendwo. Und plötzlich merkst du, der dich gechallenged hat vorher, ist dir viel näher gekommen. Hey, ich habe es überwunden. Du bist wie in einen Kreis hineingekommen und du merkst, oh, hey, so schön. Es geht viel, viel besser. Und sogar nicht nur, es ist nicht nur neutral geworden, das ist ja schon gut, sondern du merkst, hey, es ist wie etwas da, das dich verbindet, auch innerlich. Und das tut so gut. Das kann Gott wirken. Familiengemeinschaft ist dann, also diese gemeindliche Familiengemeinschaft ist dann schön und erfüllend, wenn wir gemeinsam immer wieder unter das Kreuz stehen und diesen Jesus anschauen. Und nicht nur einzeln, sondern auch gemeinsam unter das Kreuz stehen und ihn ins Zentrum stellen. Je mehr wir das tun, desto mehr verändert Jesus uns in sein Bild. Und dann gleichen wir uns eben doch auch an mit der Zeit, weil wir uns ihm immer mehr ähnlich werden. Wie schnell spricht man schlecht von jemand anderem, wenn man ihn nicht versteht? In der Regel dann, wenn er es nicht hört. Und das ist aber eigentlich eine Form von Gericht. Dann bin ich wie der Richter. Und ich sage dann vielleicht, ja, schau mal, was der gemacht hat, das ist schlecht. Man kann es auch ein bisschen fromm verpacken, so mit Gebetsanliegen. Also nicht, dass man das, wenn man es wirklich ehrlich meint, weißt du, dann ist das okay. Aber wenn es dann nur so eine etwas drüber gelegt ist und man meint es eigentlich nicht so, dann ist es nicht so gut. Aber Jesus sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Wer ohne Sünde ist. Immer wenn wir schlecht über jemanden aus der Gemeindefamilie reden, dann üben wir Gericht und dann versündigen wir uns. Das heißt nicht, dass wir nicht Dinge ansprechen dürfen, die nicht gut sind. Aber es ist was anderes, ob ich das mit jemandem Dritten berede oder ob ich direkt zu der Person gehe und sie anspreche. Aber wenn wir etwas da Dummes tun, Jesus vergibt, wenn wir zu ihm kommen. Wir dürfen ihm das sagen. Jesus, ah, ich habe wieder mal versagt, bitte vergib mir das. Und er vergibt es. Vielleicht ist es sogar auch schlau, wenn ich dieser Drittperson das auch noch sage. Ich sage, du, ah, das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Komm, wir beten doch noch zusammen für diese Person. Es heißt dann im Text, der Jünger nahm sie zu sich und sorgte von da an für sie. Johannes hatte die Bedeutung des Kreuzes und was da vor ihm sich abspielte, wohl noch nicht verstanden und schon bekommt er einen neuen Auftrag. Jesus spricht zwei kurze Sätze und das Leben von Maria und Johannes verändert sich. Eigentlich ziemlich wenig. Zwei Sätze haben gereicht und das ist nicht einfach nur so, hol mir ein Brot, sondern es heißt, nimm diese Maria zu dir und sorge für sie. Das ist da ziemlich eine große Sache. Zwei kurze Sätze. Wenn wir bedenken, was es bei uns oder wenn ich bedenke, was es bei mir manchmal braucht, bis ich mich so in Bewegung bringen lasse, wie war das möglich? Nun, sie standen unter dem Kreuz. Sie konnten dem Gekreuzigten keine Anweisung abschlagen, weil sie sahen, was er für sie machte, was er gerade dran war zu tun. Die einzig richtige Antwort auf das Kreuz ist die totale Hingabe an Jesus. Totale Hingabe an Jesus. Und Hingabe an Jesus heißt ja, dass ich ihm das Anrecht gebe, über mein Leben zu bestimmen. Das betrifft den Beruf, den Wohnort, das betrifft meine Freizeitbeschäftigung, das betrifft was auch immer, alles eigentlich. Alles. Und es betrifft sogar, ob er in mein Leben eingreift und eine Krankheit wegnimmt oder nicht. Ich gebe mich ihm hin. Er kann in meinem Leben das tun, was er will, zu seiner Verherrlichung. Ist nicht ganz so einfach. Also wenn es gut läuft, kann ich das locker sagen, ja, ich gebe mich Jesus ganz hin. Aber wenn es dann nicht mehr so gut ist, wenn ich krank bin, wenn ich Schwierigkeiten habe, dass ich es dann sage, aber dann hilft es, wenn ich vor das Kreuz stehe und diesen Jesus anschaue, was er für mich getan hat. Und dann kann ich sagen, Jesus, ja, ich gebe mich dir hin. Mach mit mir, was du willst. Du liebst mich. Mach mit mir, was du willst. Und wir wissen auch, dieses Leben hat ein Ende irgendwann Und wie es dann weitergeht, wir haben das letzten Sonntag gehört, vom Himmel, vom neuen Himmel, der neuen Erde. Und dann wird Gott alles mehr als aufwiegen, wo wir jetzt zu kurz gekommen sind. Nun, wir müssen dabei immer wieder auf das Fundament der Gnade stehen und uns vor Augen halten, was der Sündlose an unserer Stelle gelitten hat. Gnade. Und wisst ihr, als ich zum Glauben kam, nach ein paar Jahren, dann war ich so ein ganz eifriger und ich dachte, ja, jetzt, es muss Fleisch am Knochen haben, da Bibelseminar. Und wenn jemand von Gnade und Gottes Liebe gesprochen hat, dachte ich, ja, schon gut, jetzt weiter, jetzt, wo kommt das Fleisch? Und ich habe gelernt, hey, Moment mal, die Gnade ist das Fleisch am Knochen. Die Liebe Gottes, das ist das Entscheidende. Und darum, die Botschaft vom Evangelium ist nicht für die Neubekehrten oder für diejenigen, die noch ein bisschen Babyfood brauchen, sondern Gnade ist das Entscheidende. Gnade ist die Voraussetzung, dass ich in der Heiligung wachsen kann. Das heißt also, dass ich in der Hingabe an Gott wachsen kann. Je mehr ich das begreife, desto mehr schieße ich geistlich in die Höhe. Und wo ich denke, wie ich vorher beschrieben habe, ja, Fleisch und Knochen, Gnade, ja, nicht so spannend. Ich glaube, da spielt noch viel Selbstgerechtigkeit dahinter, was da hineinspielt. Also ich denke, ich bin gut, also Gnade brauche ich gar nicht so. Ich habe das hoffentlich ein Stück weit überwunden und bin immer noch mehr daran. Gnade ist das Entscheidende. Und indem wir das immer mehr ein bisschen begreifen, diese Wichtigkeit der Gnade und auch wachsen, werden wir bereit für neue Aufgaben und wieder für neue und auch mehr Verantwortung. Und er will sie uns auch geben. Leider wissen wir kaum etwas davon, wie Johannes diesen Fürsorgeauftrag für Maria wahrgenommen hat. Wird uns eigentlich nicht beschrieben. Es gibt Spekulationen, dass durch ihn Maria und die Halbbrüder von Jesus zum Glauben kamen. Wir finden nämlich Maria und die Brüder dann auch in der neuen Gemeinde, in der ersten Gemeinde von Jerusalem. Sein Bruder Jakobus wurde sogar der Hauptleiter der ersten Gemeinde in Jerusalem. Er war die Säule. Und Jakobus, der Halbbruder, und Judas, der Halbbruder, haben in der Bibel je einen Brief geschrieben. Also das waren ganz, ganz wichtige Leute. Wir wissen nicht, wie es dazu kam, wie sie sich da entschieden haben und hineingekommen sind. Vielleicht war Johannes effektiv beteiligt. Aber was wir wissen, unter dem Kreuz von Jesus bekommen Menschen eine neue Aufgabe. Was ist deine Aufgabe, die Jesus dir zuspricht? Was ist deine Aufgabe? Ich glaube, es ist immer wieder gut, Entschuldigung, es ist immer wieder gut, vielleicht brauche ich ein Glas Wasser. Das würde ich, glaube ich, jetzt brauchen. Danke vielmals. Einfach, ich glaube, es ist gut, dass wir uns zwischendurch fragen, wo unsere Aufgabe ist. Nicht irgendwie dann denken, ja, ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren und es ist gut so. Vielleicht ist es auch gut, aber immer wieder mal fragen zwischendurch, was will Gott von mir? Um wen sollst du dich kümmern? Du kannst mit deinem Leben einen Unterschied machen bei anderen Menschen. Das ist möglich und das geht auch, wenn man selber vielleicht nicht mehr ganz so gut auf die Bäume hochkommt. Es geht auch dann. Ich glaube, Jesus will, dass jeder Gläubige, dass er sich zu jeder Zeit um mindestens eine Person kümmert. Und zwar auch in dem Sinne, dass sie zum Glauben an Jesus kommt. Aber auch, dass wir den Gläubigen helfen, dass sie in der Jüngerschaft vorwärts kommen, dass sie da wachsen können in Christus. Also Jesus gibt uns eine Verantwortung füreinander. Ganz herzlichen Dank, Jacqueline, merci vielmals. Du weißt ja, was es heißt in der Bibel. Wenn man jemandem ein Glas Wasser gibt, einem Gläubigen, dann wird es nicht unbelohnt bleiben. Danke vielmals. Ein Glas frisches Wasser, beliebt. So kann man sich dienen, gegenseitig. So schön. Nun, und dieses gegenseitige Schauen füreinander soll man jetzt aber nicht als Auftrag sehen, die anderen haben jetzt einen Auftrag, mir zu dienen. Oh, wo sind sie, wo kommen sie? Also der Aspekt gilt natürlich auch, aber es gilt eben umgekehrt auch. Wo habe ich die Möglichkeit, anderen zu helfen? Das ist das Geheimnis göttlicher Liebe, trotz eigenen Schwierigkeiten Ausschau zu halten auf andere. Wo kann ich anderen helfen? Denn Gläubige kommen manchmal in große Not und dann ist es so gut, wenn wir auch ihnen helfen können. Dass Jesus, Maria und Johannes zusammenführte, obwohl sie bereits eine leibliche Familie hatten, das zeigt, es ist wichtig. Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Klar, es gibt Phasen, wo wir denken, ja, ja, also, eben, ich bin fit und gesund und munter, aber dann brauchen die anderen dich. Und wenn du dann das nicht lebst und irgendwann merkst, es geht dir nicht mehr gut, dann brauchst du die anderen und bist gar nicht richtig integriert, dann wird es schwierig für die anderen, dir zu helfen. Wir brauchen einander, wir brauchen diese geistliche Familie, die Gemeinschaft mit anderen, die das Gleiche erlebt haben, die am Gleichen dran sind und sich führen lassen wollen von Jesus. Es gibt langfristig kein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist ohne verbindliche Teilnahme an der Gemeinde. Und da kann ich sagen, was ich will. Ich kann sagen, ja, ich spüre das anders. Ja, nein. Der Heilige Geist ist der Geist der Gemeinde. Und langfristig ohne Gemeinde kann ich nicht erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Eine Entscheidung für Jesus ist erst der Anfang. Aber wir brauchen uns, dass wir uns gegenseitig helfen, dort auch anzukommen. Und zwar mit möglichst einem Wirkungsradius. Und wisst ihr, wir sind immer wieder auch die Teenies ein großes Anliegen. Und nicht nur, weil unsere Kinder auch jetzt in die Teenie-Jahre kommen, jetzt natürlich noch mehr. Ich meine, wenn die Kinder kleiner sind, dann sind sie einfach da, genießen wir es, sind einfach, kommen einfach mit und so. Aber bei den Teenie-Jahren, da wird es mit der Zeit schwieriger. Und wie viele Teenies hängen ab nach dem Uni-Abschluss. Und darum bitte ich euch ganz besonders, einen Blick auf unsere Teenies zu werfen, sei es im Gebet oder nur schon zu wissen, wie die heißen und sie mal irgendwie anzusprechen, ihnen vielleicht ja, in gewisser Weise nachzugehen. Klar, nicht jeder kann jedem nachgehen, aber ja, einfach sie auf dem Radar zu haben. Und wisst ihr, so sagt, glaube ich, Jesus heute Morgen, schau auf den links von dir. Das ist deine neue Mutter, dein neuer Sohn. Schau auf den rechts von dir. Das ist dein neuer Vater, deine neue Tochter. Jesus gibt uns eine Verantwortung füreinander. Der links und rechts hat etwas mit dir zu tun, die gehen dich was an. Jesus hat mit jedem in der Gemeinde hat er uns neu verbunden. Wenn wir wie Maria und Josef auf Jesus hören und diese Aufgabe annehmen, dann werden wir, glaube ich, immer mehr auch entdecken, wie wunderbar diese neue Familie ist, diese Gemeinschaft, was für ein Schatz dahinter steckt, dass es die Geborgenheit gibt, dass man getragen wird und dass man eben auch geschliffen wird. Und das ist leider so, dass man meistens am besten profitieren kann, wenn man mal irgendwo ein bisschen den Kopf anschlägt. Und dann kommt man weiter, als wenn alles so ringeht. Und auch das geschieht in der Gemeinde. Und da können wir uns helfen, dass wir den Kopf nicht so stark anschlagen und dass es aber genug fest ist, dass man vorwärts kommt und dass man sich wieder verbindet und so weiter. Also die Gemeinde ist wirklich sehr, sehr umfassend. Aber dazu müssen wir unter das Kreuz stehen. Immer wieder neu. Und sehen, wie Jesus für uns da gehangen ist. Aber wir müssen auch immer wieder vor das offene, leere Grab stehen. Das Grab des Auferstandenen. Denn dort kommt uns die Kraft entgegen, die wir brauchen, um so zu leben, wie es Jesus möchte. Helfen wir uns immer wieder neu, gemeinsam um das Kreuz zu kommen. Da entsteht diese bewegende Gemeinschaft. Und das ist anziehend und wohltuend. Amen.